Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zum Match of the Week. Diesmal geht es zu Raw vom 25. Januar 1993. Es ist der Main Event und es ist Loser Leaves Town, Mr. Perfect gegen den Nature Boy Ric Flair. Und ich bin kurz davor versucht, Woo zu machen, aber ich versuche es mir zu verkneifen. Gut, das sind alle Leute taub. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir ist das Woo-Girl Michael Schägi-Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag. Normalerweise klatschen wir uns vorher auch ein, auch dass Olaf im Nachhinein unsere Spuren übereinander legen kann. Diesmal hat das vergessen und diesmal hat das ein bisschen schwieriger, die Spuren übereinander zu legen. Oder wir klatschen einfach jetzt nochmal.
Nein, das machen wir nicht. Ich glaube, das reicht, ein Woo reicht. Das kriegen wir schon hin. Ja, alles ein bisschen improvisiert manchmal hier auch. Ich sitze zwischen Umzugskisten und war gerade noch in der neuen Wohnung. Das ist gerade auch ein bisschen turbulent. Deswegen vergisst man dann auch mal so die festen Abläufe. Trotzdem wollen wir euch natürlich hier ein wunderbares Match of the Week anbieten. Und Shaggy, war dir dieses Match ein Begriff? Das ist jetzt erstmal so die erste Frage. Ich habe es ja mal wieder rausgekramt. Kanntest du das?
Natürlich kannte ich dieses Match noch. Ich hatte es nur verdrängt und vergessen ein bisschen. Aber ich, so nachdem ich es jetzt nochmal angeschaut habe, ist mir dann auch die ganze Geschichte und Tragweite nochmal eingefallen. Und ich muss sagen, da hast du wirklich ausnahmsweise mal wirklich eine gute Wahl getroffen.
Es ist eins von diesen heimlichen. Wir haben es bei 1-2-3-Kid gegen Bret Hart schon gehabt, dass das so ein bisschen so ein Hidden Gem ist. Und ich finde, das fällt ja auch in diese Kategorie, weil solche Matches mit dieser Bedeutung, die hatte man damals bei Raw eben relativ selten, muss man dazu sagen. Jetzt hier war es so eine gemischte Show, da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, aber dass du wirklich so zwei wirklich Top-Superstars hast, zwei Champions, die aufeinandertreffen mit so einer Stipulation, das ist schon was Besonderes. Und Shaggy, du hast gerade gesagt, du kannst dich noch so ein bisschen an die Geschichte der beiden erinnern. Erzähl mal so ein bisschen, was hier quasi hingeführt hat. Diese Ausgabe von Raw fand ja sehr kurz nach dem Royal Rumble 93 statt. Da trafen die beiden ja auch schon aufeinander beispielsweise.
Ja, erstmal nochmal rückwirkend. Das ist ja eigentlich nicht nur ein Hidden Gem, sondern das ist in dem Fall so ja sogar ein relativ bekanntes Highlight. Klar, man kann es auch leicht vergessen, weil es bei einer Wochenshow war. Aber ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt somit das größte Match in der Geschichte von Raw, wenn man so will. Also es hat auf jeden Fall eine enorme Bedeutung gehabt und auch die Geschichte der beiden, die geht ja auch schon noch ein bisschen länger zurück. Mr. Perfect, der ja zeitweise auch nicht mehr wegen Verletzungen nicht mehr wrestlen konnte, der war ja, ja technischer Advisor oder wie war seine Aufgabe genau?
Genau, ja. Berater,
genau.
Ja.
Technischer Berater von Ric Flair in dessen großen, auch beliebten Run, den er hatte ja bei der World Wrestling Federation. Auch wir erinnern uns an den Royal Rumble 92
ja.
Zurück. Richtig, bei Ric Flair auch gewonnen hat, with a tear in my eye, und da auch noch Mr. Perfect an seiner Seite hatte. Und eigentlich sollten die beiden ja noch ein bisschen weiter zusammen, ja, eine Seite an Seite auftreten. Dann gab es doch auch dieses Geschehen mit dem Ultimate Warrior, der,
ist das richtig? Genau, da war ja die Geschichte quasi, dass da wurde ja dieses Gerücht gestreut, dass Mr. Perfect in der einen oder anderen Ecke stehen konnte. In der einen Ecke des Ultimate Warrior, in der anderen Ecke des Macho Man Randy Savage. Am Ende gab es den großen Clou irgendwo. Mr. Perfect bleibt einfach da, wo er ist, nämlich an der Seite von Ric Flair. Hat dann trotzdem dazu geführt, dass Ric Flair erneut, also das zweite Mal dann, das große Gold gewonnen hat gegen den Macho Man. Im Nachgang natürlich den Titel wieder gegen einen Bret Hart verloren hat. Und vor der Survivor Series gab es hier diesen Bruch, dass der Ultimate Warrior hat sich mal wieder zerstritten mit der WWF-Führung, wie wir es so schön schon so oft gehabt haben. Deswegen ist Mr. Perfect ja quasi kurzfristig face geturnt worden, ist wieder ins aktive Geschehen zurückgeholt worden, teamt an der Seite von dem Macho Man Randy Savage gegen Razor Ramon und Ric Flair. Endete dann in einem DQ-Sieg, wenn ich mir jetzt nicht komplett vertue. Und daraus ergründet sich dann eben diese Fehde zwischen den beiden. Hat dann eben auch im Rumble 93 dazu geführt, dass die beiden aufeinander getroffen sind. Und ein Mr. Perfect hat Ric Flair eliminiert. Aber es hat eben nie dieses große Pay-Per-View-Blow-Off-Match gegeben, sondern eben wirklich nur diese Auseinandersetzung hier bei Raw. Und zum einen ein sehr langes Match, zum anderen eine sehr große Stipulation. Weil Ric Flair sollte im Nachgang dann auch die WWE verlassen und dann wieder bei der WCW aufschlagen. Er war ja damals auch beim ersten Run bei der WWF nicht so wirklich glücklich, obwohl er ja zweimal Champion immerhin geworden ist, Shaggy.
Ja, er war nicht wirklich glücklich. Bei der WCW hatte sich auch einiges getan. Gut, dass du mir jetzt alles weggenommen hast. Hätte ich eigentlich auch so weit wiedergeben können. Ist nicht schlimm. Ich hatte ja nur kurz, ich habe ja immer nur Probleme mit den Jahreszahlen, die Geschichte. Hätte ich dir auch so wahrscheinlich tatsächlich fast 1:1 auch wiedergeben können. Ist ja auch nicht schlimm. Hier war es ja sogar so, dass, klar, hätte man vielleicht ein großes Pay-Per-View-Match bei ihnen aufbauen können, aber Ric Flair wollte zurück zur WCW. Da hatte sich ja bei der Politik, Backstage-Politik ein bisschen was getan. Der war ist ja sehr unglücklich damals von der WCW gegangen. Da hat er keine Lust mehr. Und, war nicht 100% glücklich, aber es war immer noch besser als die Zeit jetzt, die er dann bei der WCW wahrscheinlich verbrachte. Da hatte sich jetzt, wie gesagt, einiges getan. Er wollte wieder zurück und hat das Gespräch mit Vince McMahon gesucht. Der hat ihm gesagt, okay, pass auf, wir entlassen dich aus deinem Vertrag. Sein Vertrag wäre eigentlich noch ein bisschen länger gelaufen. Aber du bringst dann zu uns zuliebe noch einen WWE-Superstar oder WWF-Superstar ein bisschen over. Und Mr. Perfect war ja quasi auf dem Sprung auch vielleicht möglicherweise Main-Eventer zu werden, was auch dann durch viele Verletzungen oder auch wieder weiterum Backstage-Politik ihm dann versagt blieb. Bringst du Mr. Perfect over, wir machen dieses Match bei einer Wochenshow, bei unserer War-Show, bei unserem neuen Flaggschiff. Und da wird es ein Loser-Leaves-Town-Match geben zwischen euch beiden. Und dann viel Spaß bei der WCW.
Genau. Das ist dann so der Zusammenhang für dieses Match. Du hast gerade auch diese Kombination angesprochen, gerade beim Royal Rumble 92 haben wir das ja gehabt, dass wir den guten Bobby Heenan am Mikrofon gehabt haben. Wir hatten Mr. Perfect at ringside und dann eben Ric Flair. Das war damals schon so ein cooles Trio irgendwie. Hier bei der Raw-Ausgabe haben wir auch wieder Bobby Heenan am Mikrofon und der hat ja beim Rumble 92 auch wirklich seine Meisterleistung gebracht. Das hat er hier auch nochmal quasi wiederholt, komplett parteiisch auf der Seite von Ric Flair. Und Shaggy, willst du noch kurz was zu den anderen Matches bei dieser Raw-Ausgabe sagen?
Unbedingt.
Weil ich weiß, du hast dir Notizen gemacht.
Ich habe mir nicht nur Notizen gemacht, ich habe mir auch die Zeit genommen, mir die ganze Show anzuschauen, mehr oder weniger. Und ich muss sagen, das ist ganz witzig, mal wirklich so eine ganz, ganz alte Show noch mal zu sehen. Da waren ja auch ein paar Matches, ja, die man sich wirklich noch erinnern konnte, witzigerweise. Und so diese Mini-Fäde, Repo Man, Randy Savage, und die wir irgendwann auch schon mal in einem Podcast angesprochen haben. Ja. Ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, weil wir über den Repo Man gesprochen haben. Da musste man auch wieder dran denken, da wurde man wieder hineingeführt. Der Repo Man hatte ja in der Woche oder in zwei Wochen zuvor dem Macho Man Randy Savage den Hut geklaut und da gab es jetzt das Match der beiden gegeneinander und Savage ging siegreich hervor. Ansonsten hat ja ein Kamala in Match gehabt und Kamala, das ist ja auch ein Gimmick. Tja, das ist ein bisschen schwierig, sag ich mal.
So. Ja, es war ja da schon der geturnte Kamala, muss man sagen, ne?
Ja, das war schon der geturnte Kamala an der Seite von Slick. Und das Publikum fand es ja auch immer witzig, dann einem Kamala immer zu erklären, nee, du musst den Gegner umdrehen, der muss auf dem Rücken liegen. Und das fand ich irgendwie ganz witzig. Irgendwie hatte ich, als ich dann auch, wir kommen ja jetzt gleich zum Main Event der Show, nachdem ich den gesehen habe, gab es ja noch Vorschau auf nächste Woche. Nächste Woche sollte Typhoon auf Doink the Clown treffen. Und ich habe eigentlich gedacht, irgendwie ist es cool. Irgendwie hätte ich jetzt Bock, das weiterzuschauen. Gut, ich habe es dann nicht gemacht, aber wäre auch witzig gewesen.
Ja, nochmal dieses Kamala-Ding. Das war ja nicht nur Slick, sondern es war ja Reverend Slick quasi. Es hat ja fast so einen missionarischen Charakter gehabt hier. Der Reverend bringt den Wilden irgendwie in die Zivilisation und die Menschen hier mögen dann auf einmal einen Kamala, weil er nicht mehr der Wilde ist, sondern langsam irgendwie freundlich ist und die Leute haben ihn auch angefeuert, wenn er sich auf den Bauch getrommelt hat. Also ganz schwierig irgendwo, aber lass mal jetzt zum Match kommen. Es ist wirklich witzig. Also auch das war dann noch dieses, da gab es auch diese Kampagne, The Headlock for Hunger Kampagne, die es damals gegeben hat.
Nein, das ist, da hing ein Headlock-Banner, da stand Headlock Hunger Hunger nach Headlock. Hunger nach Headlock stand auf diesem Banner. Ich habe es gesehen, das hing da in der Seite in der Halle, die ja nicht so riesig war, die Halle. Was auch nicht so groß war, war die Minutenanzahl der Show, wenn man so will. Da hatte War damals noch eine Stunde und das war irgendwie ganz angenehm.
Ja, also im Network ist es, glaube ich, knapp 44 Minuten, 46 Minuten, irgendwie so lang. Das geht auf jeden Fall. Lass mal hier zum Match kommen. Wir quatschen hier schon fast 10 Minuten und sind noch nicht mal beim Match angekommen. Aber die Backstory auf jeden Fall hier ist ja auch extrem wichtig. Und wir haben hier eine absolut klare Positionierung der beiden Gegner. Wir haben einen Mr. Perfect, der das absolute Babyface ist, und Ric Flair, der eigentlich immer nur dann Oberwasser bekommt, wenn er betrügt und auf die miesen Tricks setzt. Und das haben wir ja am Anfang hier schon gehabt. Also, dass es gibt Provokationen, Ric Flair schubst, Perfect verteilt die Ohrfeigen, Mr. Perfect grundsätzlich sehr, sehr überlegen, tanzt sogar hier immer mit Ali-Stil hier durch den Ring, und dass dann Ric Flair irgendwann rausgeht und sich mit Bobby Heenan berät, und Bobby Heenan macht dann hier wie der Schlemiel aus der Sesamstraße so seine Jacke auf, und Shaggy, der hat einen Hammer da drin.
Ja, das war der Hammer vom Ringgong übrigens. Ja. den hat er sich einfach so beim Vorbeigehen geschnappt und hat ihm so irgendwie, Flair hat sich Sorgen gemacht und meinte, oh, was soll ich tun? Und Bobby Heenan macht so kurz die Jacke auf und sagt, hier, ich, pass auf, brauchst keine Angst zu haben. Und dann hat er sich Bobby Heenan ja wieder zurück zu den Kommentatoren gesetzt. Der hat ja auch während des Matches noch kommentiert. Das waren damals Vince McMahon und
Rob Bartlett war noch mit dabei, neben Bobby Heenan und Vince McMahon.
Comedian genau, ich kannte diesen Menschen nicht mehr.
Der hat auch nicht viel gesagt, sondern eigentlich immer nur Bullshit-Kommentare. Tut mir leid, dass ich das so ausdrücken muss, aber da wurde er gefragt, so, hey, du bist halt so ruhig, warum denn das? Ich hab sowas noch nie gesehen, wie das hier veranstaltet worden ist. Oder dann eben bei, später gab's dann von Flair diesen berüchtigten Griff in die Augen und dann kommentiert er das mit, Mensch, damit könnte man ja jemanden das Auge rausreißen. So, ja, das ist halt der Sinn dahinter irgendwo. Das ist der Gag an dieser Aktion. Deswegen ist das auch eine verbotene Aktion.
Was dann witzig war, dass dann Bobby Heenan sich mit dem Hammer quasi zurück zu den Kommentatoren gesetzt hat. Und Vince McMahon, wir haben gesehen, was du hast, du hast einen Hammer. Und der Bobby, nein, was wollt ihr? Ich mache alles gut. So, und das war schon eine witzige Art und Weise, das Match auch zu kommentieren. Und wir wissen es ja. Wir wissen ja auch, wie geil der Kommentar von Bobby Heenan beim Royal Rumble 92 war. Das ist ja fantastisch. Und auch hier so, wenn ein Bobby Heenan als Manager dann auch noch parallel kommentiert, der ist einfach unschlagbar am Mikrofon. Das ist fantastisch gewesen,
wirklich. Ja, ich muss da ganz kurz vorgreifen. Es gibt eine relativ lange Sleeper-Hold-Phase, wo Ric Flair Mr. Perfect im Sleeper-Hold hat und dann meint, beziehungsweise da kommt erstmal dieses berüchtigte dreimal den Arm heben und beim dritten Mal wäre es dann vorbei und ein Mr. Perfect lässt den Arm halt dann beim dritten Mal oben und zittert sich hoch, wie man das so schön von den Babyfaces kennt und Bobby Heenan dann vollkommen entrüstet, was? Wer hat denn diese blöde Regel gemacht? Ich finde, der Arm sollte nur zweimal fallen und dann wäre hier der Kampf schon längst vorbei und Ric Flair hätte gewonnen und so. Also schon ziemlich genial. Und generell, ich habe die Geschichte schon angedeutet, ist es jetzt hier eben so, dass am Anfang ein Perfect super dominant ist, Ric Flair wirklich von einer Ecke zur anderen prügelt, mehr oder weniger. Und erst die erste Aktion, die hier funktioniert, ist dann quasi eine angedeutete Kraftprobe und dann sticht Ric Flair Perfect in die Augen und wirft ihn danach direkt raus. Und dieses nach draußen werfen, das hat damals noch eine andere Bedeutung gehabt, oder Shaggy? Weil das kam hier diverse Male im Match vor als Stilelement, weil das damals eine heftige Aktion gewesen ist.
Das war damals eine heftige Aktion, die ja auch größere Bedeutung hatte als heutzutage. Es war nicht bei der WWE oder WWF in dem Fall so, aber bei der WCW, aus der Ric Flair kam, war das ja sogar eine Grund zu einer Disqualifikation. Also bei der WWE hätte man auch, wenn der Referee das so hätte auslegen wollen, den Wrestler disqualifizieren können, aber bei der WCW führte es immer zu sofortigen Disqualifikationen. Es ist eigentlich eine unerlaubte Aktion gewesen. Heutzutage natürlich sehen wir das häufiger und da sagt der Ringrichter gar nichts mehr, aber damals war das wirklich noch so, dass man das nicht hatte vor den Augen des Referees machen durfte.
Genau, und hier ist dann so, dass dann auch Ric Flair sich sofort quasi unterm anderen Seite, unterm Ringseil durchrollt, sich einen Stuhl schnappt und damit auf Mr. Perfect losgehen will. Also wohlgemerkt auch kein Klappstuhl oder so, sondern einfach so einen normalen Stuhl, der rumliegt. Und Heppner, ich glaube, es war Earl Heppner.
Es war Earl Heppner,
ich bin mir nicht 1000% sicher, welcher Heppner das gewesen ist. Aber
es war Earl Heppner, auf jeden Fall.
Macht einen mutigen Dive und angelt Ric Flair den Stuhl wieder aus den Händen. Also da auch Risiko. Und dann geht das Match in die erste Werbepause. Und das finde ich eigentlich hier sehr interessant an diesem Kampf. Der dauert hier weit über 20 Minuten. Und der Kampf geht zweimal in die Werbung. Hat dich das gestört, dass du diese Brüche hier gehabt hast?
Nein, gar nicht. Es ist eine TV-Show. Das ist nochmal der Unterschied zu einem Pay-Per-View. Vollkommen in Ordnung. Fand ich irgendwie auch passend. Hat zu dem Match gepasst, weil es ja quasi Raw auch gewürdigt hatte und für ein frühes Highlight bei Raw gesorgt hat. Kann ich mit leben. Also hat mich überhaupt nicht gestört.
Na gut.
Man ging aber damals ganz anders mit der Werbung sicherlich um, als man das heutzutage tut. Auf jeden Fall, weil heutzutage ist es ja so, dass wenn man in die Werbung geht bei einer Live-Show, da gibt's dann den Haltegriff bei der WWE oder wie auch immer, oder man zeigt irgendwas draußen und so. Und da passieren keine Highlights. Ich weiß nicht, ob hier wir vielleicht Highlights verpasst haben könnte.
Ja, es ging ja dann wirklich wieder, als wir wieder zurück waren, sofort weiter. Also Perfect hatte Ric Flair im Sunset Flip inklusive Vollmond quasi. Und im Anschluss gab's einen unglaublichen Bump, also so eine Art Flair-Flop, wie man so schön sagt, aber Mr. Perfect quasi im Rückwärtsfallen über den Turnbuckle hinweg, stößt sich noch den Kopf, laut Story, an dem Ringpfosten. Das war schon eine absolut waghalsige Aktion. Ich meine, wissen, dass Perfect gerne Bumps genommen hat. Was hast du dazu gesagt?
Was ich dazu gesagt habe, ich habe nichts dazu gesagt. Ich habe gestaunt irgendwie so, dass die beiden so ein Match abliefern und so ein Perfect ja wirklich das auch so verkaufen konnte. Und ich meine, Perfect ist ja jemand, wo wir wissen, der verkauft Aktionen des Gegners fantastisch. So, der ist jemand, der fliegt gerne, der fliegt super. Ich mag das von ihm absolut. Also selten so jemanden gesehen. Vielleicht wurde er dann ein bisschen abgelöst von einem Shawn Michaels dann später. Aber am Anfang, als es noch so ruhig war, dachte ich, okay, das wird noch ein bisschen dauern, bis es richtig losgeht. Und ich war noch nicht so richtig drin. Aber somit, ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich irgendwann plötzlich wirklich intensiv in diesem Match war. Und das lag einfach an den beiden, der Matchführung, an der Matchpsychologie. Das war einfach großartig.
Ja, also wir haben, wie gesagt, diese klare Verteilung der Rollen hier, das hat auch für mich super funktioniert. Man war sofort drin, die Geschichte war klar verständlich. Was auch ungewöhnlich gewesen ist, infolge dieses Sturzes hat er quasi sich den Kopf angeschlagen und angefangen zu bluten. Das war ja auch damals, gerade für eine Weekly, absolut unüblich, dass es hier Blut gegeben hat, oder?
Ja, unüblich ist sogar noch gut ausgedrückt. Das war einfach nie so der Fall in der Wochenshow, dass da jemand wrestelt. Ich meine, es war ja auch schon, wir wissen, dass es ja auch bei Pay-Per-Views nicht oft vorkam, dass jemand geblutet hat. Wir haben schon mal die Bret Hart, Jody Piper-Sache angesprochen und so. Da gab es ja auch damals Ärger. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier wirklich so geplant war, aber es hatte diesem Match noch eine besondere Würze gegeben. Und normalerweise ist ja ein Flair jemand, der richtig anfängt zu bluten. So, in dem Fall ein blutender Perfect, das war auch geil. Also hat dem Match noch eine besondere Würze verliehen.
Genau, gerade für den speziellen Verlauf, finde ich, hat das dann super gut gepasst, weil es gab ja dann später im Verlauf auch noch diese Phase, wo sich dann ein Perfect hochpusht, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, und da hat dieses Bild des blutenden Perfect, der sagt hier, ich habe keinen Bock mehr auf deine Scheiße, ich gebe jetzt hier Vollgas und ich mache dich jetzt fertig und ich werde dich jetzt einfach alle mal los. Das hat da eben super funktioniert. Hier in der Phase ging es noch hin und her, also erst noch ein Flair, der hier die Aktionen noch gezeigt hat, vor allem auch wie oft, sehr, sehr oft betrogen hat, Füße auf dem Seil, versteckte Faustschläge, das ganze Repertoire, was er ja abfeuern konnte. Perfect hat hier immer wieder dann auch gekontert, vor allem technisch und da auch sehr psychologisch, muss man sagen. Es gab einen langen Backslide, wo es wirklich diesen Kraftvergleich zwischen den beiden gegeben hat. Es gab einen Perfect, der dann auch hier immer wieder, ja, Flair in die Ecke getrieben hat, teilweise mit den Schlägen, die es gegeben hat. Flair, der dann das auch gekontert hat. Und wir haben einen Bobby Heenan, der die ganze Zeit für einen, für einen Ric Flair hier gewettert hat und mitgefiebert hat. Und dann gab es eben diesen lange Sleeper-Hold-Phase in der Mitte des Matches. Das war so nach 10 Minuten ungefähr. Und eben besagte Geschichte, ne, die Arme fallen zweimal und dann rappelt sich Perfect wieder hoch. Und dann gab es eine Aktion, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das ein Fehler gewesen ist, ob das quasi innerhalb des Matches irgendwie so eine bewusste Aktion gewesen ist, um auch die Verletzung zu verkaufen. Es gab so eine Mischung aus einem Leapfrog und einem Sleeper Hold von Perfect, wo Perfect quasi so an Flair hochspringt aus dem Whip-In heraus und die beiden dann am Boden sich wiederfinden. Und dann gibt's eben auch hier noch eine zweite lange Sleeper-Phase. Hat das für dich gepasst? Weil das wirkte so ein bisschen improvisiert zwischen den beiden, wie übrigens sehr vieles. Ich finde, hier wurde viel gecallt im Ring, sagen wir es mal so.
Hier wurde viel gecallt, weil vielleicht auch nicht alles wirklich so funktioniert hat, wie ich vielleicht im Vorfeld gedacht hatte. Ich glaube, habe mir auch das Gefühl gehabt, dass die Aktion nicht so hätte eigentlich sein sollen, dass man hier wirklich improvisiert. Kam mir auch so ein bisschen so vor, aber fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Das hat mich gar nicht rausgeholt, sondern es hat eher noch die Intensität irgendwie vergrößert, so finde ich zumindest. Und danach gab es ja noch den Side Suplex als Konter aus dem Sleeper von Flair und das sah wiederum auch irgendwie ganz cool aus und sollte ja auch, wie es auch nicht anders sein kann, Flair noch weiterhin einfach betrügen und der hat ja auf den Figure-Four-Leg-Locker angesetzt, der ja auch bald kommen sollte.
Genau, das ist dann quasi die nächste Sache. Hier in der Mitte haben sie ein bisschen das Tempo rausgenommen und dann hat man aber auch gemerkt, spätestens mit dem Figure-Four-Leg-Lock und dann eben mit dem Bein bearbeiten, diese ganz typischen Flair-Manierismen, die irgendwie in jedem Flair-Match vorkommen, die sind dann hier eben auch wieder durchgeschlagen. Dann gab es aber auch natürlich wieder den Konter. Ein Perfect holt einen Flair auch hier wieder vom obersten Seil, so wie sich das gehört, gewinnt dadurch die Oberhand. Und da gehen wir dann das nächste Mal in die Pause. Und als wir dann wieder aus der Pause zurückkommen, kündigt ein Vince McMahon auch an. Wir haben nur noch 9 Minuten. Wir sehen hier eine epische Schlacht zwischen diesen beiden. Und wir hoffen, dass wir dieses Match noch innerhalb der Sendezeit rumkriegen, quasi, dass das hier beendet wird. Und da war es dann auch für mich, da war dann auch die Intensität absolut für mich da und ein Flair, wir haben die miesen Tricks schon angesprochen, Shaggy, Es ist nicht der Hammer, aber es ist zumindest ein Schlagring, den er hier auspackt. Ja,
das war der typische Flair-Schlagring, den er sich da mal aus dem Knieschoner irgendwie gezogen hat. Das hat Flair auch öfters mal gemacht, einfach irgendwie so einen Schlagring zu nutzen, der gar nicht da war, so, aber den einfach so verkauft, als wäre er quasi da. Das ist auch eine typische Flair-Aktion. Das ist einfach super. Und, ich weiß gar nicht, ob das hier jetzt wirklich ein Schlagring war. Hat man den gesehen?
Das Nein. war halt dieser typische weiße Dings. Ja, ja. Also diese, genau. diese, wie nennt man sie denn? Diese nicht gefakten Dinge, aber diese geworkten Schlagringe, sagen wir es einfach genau, so. Dass du auch auf, selbst wenn du in der letzten Reihe bist, siehst du, dass er sich irgendwas um die Faust macht, weil es weiß ist. Der Ringrichter hat es nicht gesehen, obwohl er gut daneben stand. Schade, aber.
Na, sieht man auch manchmal nicht. Aber das, was ich meine, in dem Fall hat er ja dieses Weiße da gehabt. Aber Flair hat auch manchmal Aktionen gezeigt, wo er einfach so getan hat, als würde er irgendwas in seine Hand das stecken stimmt. und damit zuschlagen und dann wieder wegstecken, so, was auch gar nie da war. In dem, dieses typische weiße Ding, was vielleicht aber auch Klebeband oder keine Ahnung, das kann er ja nicht die ganze Zeit in seinem Knie schon einen Schlagring mit sich tragen. Wenn er falsch aufkommt, wäre es vielleicht auch doof gewesen. Aber das ist auch so typisch Flair und ich fand super. Flair hat wirklich, obwohl er wusste, das ist ja sein letztes Match, auch hier alles gegeben und das für einen Kurt Hennig, den er ja sich auch sehr schätzt, aber auch dann nochmal für die WWE und auch für Vince McMahon. Also das ist ein Flair ist jemand, der ein Mann voller Ehre, würde ich sagen.
Ja, also hier wollte auch nochmal alles zeigen, wollte hier auch wirklich mit erhobenem Haupt quasi aus der Promotion rausgehen. Auch jetzt hier, ich mochte diese Abfolge, dann schlägt er eben einen Mr. Perfect nieder. Zeigt er noch einen Elbow-Drop, so ein Alibi-Elbow-Drop quasi, brüllt einem Bobby Heen entgegen, so, das ist für dich, ne, und Perfect hat dann noch das eine Bein auf dem Seil, Flair zieht das zurück, aber die Zeit hat eben gereicht, dass er sich erholt und Flair dann eben absolut hart wieder mit den Faustschlägen drückt einen Perfect in die Ringecke. Und das ist dann diese Phase, da erinnert es mich schon fast an die Matches zwischen Sting und Ric Flair, wo er dann die Chops ansetzt und einen Perfect, die einfach nicht mehr spürt. Und ich weiß, dass ich damals als Kind, als ich das gesehen habe, da war ich ja irgendwie 13, 14 um den Dreh, da habe ich Gänsehaut bekommen. Ich liebe diese Szene, wo dann auch ein Perfect hier aus der Ringecke geht, zittert und sich selber an den Kopf schlägt und sagt so, ich habe jetzt genug von all dem, was du mir hier angetan hast. Ich will das jetzt beenden. Wie hast du diese Push-Up-Phase hier gesehen? Diese Hulk-Up-Phase?
Ich seh die Parallelen zu Sting. Das war ja oft in den Matches, die beiden, Sting und Flair, haben ja auch legendäre Matches miteinander gehabt. Hier ist ein kleiner Unterschied. Und da muss ich dir nicht ganz zustimmen zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Nicht widersprechen, aber nicht ganz zustimmen. Du hast ja auch am Anfang gesagt, Perfect ist absolute Babyface in dem Match. War er ja auch. Aber für mich ist Perfect, Mr. Perfect, Kurt Hennig, nie wirklich ein Babyface. Ja, das ist so jemand, das ist ein perfekter Heel einfach, der funktioniert als Heel. Hier konnte man ihn nicht als Heel einsetzen, man brauchte ihn in der Zeit als Babyface, hat aber auch funktioniert, aber für mich ist er ein deutlich besserer Heel und das ist so der Unterschied, den ich quasi sehe, zu wenn es jetzt Sting im Vergleich zu gegen Ric Flair gewesen wäre. Das ist der Unterschied, aber auch im Perfect hat man es abgenommen und es hat ja auch Spaß gemacht, Perfect zu bejubeln damals, aber Perfect ist ein cooler Heel, der vielleicht für viele auch der erste Heel, den man als Fan auch wirklich bejubelt hat. Das war schon super und ja, die Schlussphase war fantastisch irgendwie. Das ganz am Ende, das kommst du jetzt chronologisch sicherlich drauf zu sprechen, war sehr überraschend, so, aber die Schlussphase fand ich auch genial.
Ja, also auch hier, dann hat eben ein Perfect seine Aktion quasi gezeigt, Chops, den Backdrop, eine Lariat, also diese hochgeschlagene, was so der Hammer von Larry the Ex-Hennig damals, der hat ja so wie so eine Art Polish Hammer quasi geschlagen, wo er die Clothesline so ein bisschen über den Schädel quasi gezogen hat. Flair wieder mit seinem Flair-Flop, der diesmal funktioniert hat, zur Abwechslung mal. Also er ist nicht runtergefallen, aber natürlich gab es dann doch die Clothesline, als er dann mit dem Ex-Handle Blow hier runtergekommen ist. Es gab
ja, wir haben vor kurzem erst darüber geredet, dass diese Flair-Aktion irgendwie eigentlich nie funktioniert hat. Hier ist er wirklich so weit gekommen, es gab ja den Flip und dann aufs Seil und der Sprung, aber da dachte ich im ersten Augenblick, was? Klappt das jetzt? Klappt das jetzt? Nee, es gab den Clothesline von Perfect und da hat er quasi Flair aus der Luft geholt. Das war schon witzig.
Ja, das ist gerade so in der Retrospektive natürlich so unterhaltsam, weil wir machen macht ja immer so Witze darüber. Ja, hat ja eh nie funktioniert. Ja, fast. Also wir haben auch schon beim Match gegen Vader hat's ja auch irgendwie funktioniert. Aber die Aktion, wenn die mal durchgeht, da muss man eigentlich eine Flasche Champagner aufmachen. Und jetzt sind wir wirklich hier in der absoluten Schlussphase. Wir sehen, hier auch wieder Flair auf die schlechten Mittel setzt, ne, Füße auf dem Seil, Konter und dann gibt's sehr, sehr plötzlich den Perfect Plex. Also es gibt einen ganz normalen Whip-In-Flair, nimmt den Kopf zu tief runter. Es gibt den Perfect Plex und der Pinfall geht hier durch. 1, 2, 3. Ric Flair kickt ganz spät noch aus, also bei 3,01 oder so. Aber auf jeden Fall ist durchgezählt worden. Und für mich kam das fast schon ein bisschen zu plötzlich, aber ich hätte auch nicht gewusst, wie ich es anders mache, muss ich dazu sagen. Was sagst du dazu?
Nee, man hätte es natürlich anders machen können, aber ich fand das eigentlich ganz cool so, dass es ja so aus dem Nichts irgendwie kam. Das war ja mitten in der Aktion, wo man dachte, das Match geht noch einen Tick weiter. Vielleicht lag es an der Sendezeit, ich weiß es nicht, aber ich fand es eigentlich auch so, die Art und Weise, wie man es beendete, eigentlich ganz cool. Man hat den Perfect Blacks wieder gestärkt, das war der Move, der es zum Finish geschafft hat. Den hat er ja jetzt nicht angekündigt, sondern hat er quasi aus dem Nichts gezeigt, wie du es gesagt hast. Flair hat seinen Kopf, hat sich geduckt und Perfekt einfach den Plex angesetzt und ich fand's geil, weil ich war auch überrascht, dass es plötzlich so zum Ende geführt hat. Man ist es ja heute gewohnt, dass es auch aus den Finishern Kickouts gibt. Das gehört ja irgendwie dazu. Aber das ist, damals war das ja nicht wirklich so und deswegen hat's gepasst und ich fand's Ende super.
Ja, vor allem, es hat natürlich auch hier Ric Flair irgendwie so gut aussehen lassen auch, ne, weil es war eben diese eine Aktion, es war vielleicht dieser eine Fehler und der Perfect Plex ist jetzt auch ja kein, ich sag's mal, dominanter Finisher, so in dem Sinne. Also es ist keine Powerbomb oder sonst irgendwas, also ein zerstörerischer Finisher, sondern es ist hier ein technischer Finisher. Und deswegen hat das hier so als Abschluss auch für mich gepasst. Trotzdem kam es überraschend. Auch weil es hat jetzt nicht diese absolute Dominanz ausgestrahlt eines Mr. Perfect, die wir eigentlich über weite Teile des Matches gesehen haben, sondern in dem Augenblick einfach nur, ja, er hat diese Waffe, er setzt die ein, er weiß, wie sie geht und es ist der Perfect Plex, aus dem kommt keiner raus. Mochte ich sehr. Hat für mich auch gepasst.
Ich auch. Und was ich auch sehr mochte, ist, wie dann ein Bobby Heenan und ein Ric Flair im Anschluss reagiert haben. Bobby Heenan ist ja total ausgerastet, hat sich extremst aufgeregt und ein Flair saß da im Ring noch so schockiert, dass es jetzt wohl so vorbei war. Haben sie beide super verkauft, fand ich.
Ja, also Bobby Heenan hat so viel geflucht, dass er sogar weggepiept worden ist und so. Und ein Vince McMahon, ich habe fast Mr. McMahon gesagt hier aus purer Gewohnheit, brüllt ja auch ins Mikro, das war vielleicht der größte Sieg in Mr. Perfects Karriere und so. Also
wahrscheinlich war es das sogar auch.
So. Ja, also schwierig. Aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Match, wie ich finde. Ich mochte die Art und Weise, wie die Psychologie hier funktioniert hat. Ich mochte auch die Art und Weise, wie das Tempo hier gewesen ist, weil es immer schön so wellenartig gewesen ist. Shaggy, wie ist dein abschließendes Fazit zu dem Kampf hier?
Ja, absolut sehenswert. Hat mir total gut gefallen. Und sollte es irgendwann mal eine Compilation geben, Best of Monday Night Raw Matches, dann wird das sicherlich, wenn man es chronologisch rausbringt, das erste Match auf der VHS-Sammlung sein.
Ja, wir packen unsere Videorekorder noch mal aus dafür, genau.
Ich habe meinen Videorekorder noch nicht ausgepackt, witzigerweise. Ich habe Videorekorder beim Aufräumen. Aber der ging nicht mehr richtig.
Oh, das ist
schön. Fernbedienung war kaputt.
Oh, aber musst du immer hinrennen, das ist ja auch nervig.
Das stimmt.
Ja, also auch von mir hier eine klare Empfehlung. Also wenn ihr das Match noch nicht gesehen habt, schaut da gerne mal rein. Ist einer der frühen Klassiker von WWF Raw und von einer schönen Kulisse. Ich muss auch sagen, ich mag diese Arena damals, dieses kleine Venue in New York, was wir da gehabt haben. Das mochte ich sehr, das Manhattan Center. Übertragung, wenn man mal von dem Gastkommentar vom Herrn Bartlett absieht, super, Bobby Heenan am Mikrofon, absolut legendär und die beiden Männer hier zeigen wirklich nochmal, zu was sie da imstande sind. Und ich finde, das ist ein tolles Match, eine tolle Geschichte und sollte man sich anschauen, gerade wenn man in der Zeit groß geworden ist.
Das definitiv und ich muss auch nochmal sagen, ich weiß, wir haben schon oft gesagt, Mr. Perfect ist vielleicht der Prototyp für den Helden aus der zweiten Reihe, weil eigentlich ist das ein klarer Main Eventer, einer der besten, interessantesten Wrestler aller Zeiten, zumindest seit ich Wrestling schaue. Und er hat es nie geschafft, einen World Title zu gewinnen. Es tut mir wirklich für ihn sehr, sehr leid. Einer meiner All-Time-Favorites.
Bin ich komplett bei dir und stimme dir komplett zu. Aber an der Stelle können wir auch noch darauf verweisen. Also Mr. Perfect war ja auch unser erster Held aus der zweiten Reihe. Also wenn ihr noch mal quasi in der Historie zurückgehen wollt, einmal den alten Podcast noch mal anhören, ist inzwischen auch schon 2,5 Jahre oder sowas her. Ich weiß
crazy. Dann, so lange ist das schon her. Verrückt.
Ja, also irgendwie so oder fast 3. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Hört da ruhig noch mal rein. Also gerade in Helden aus der zweiten Reihe haben wir so viele wunderbare Wrestler und tolle Geschichten erzählt. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber Werbung muss ich eigentlich nicht mehr machen. Ich sag nur, schaut euch diesen Kampf jetzt ja auch noch mal an. Lohnt sich auch auf jeden Fall. Und Shaggy, damit mache ich hier den Deckel drauf auf diese Ausgabe des Match of the Week. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten. Bleibt gesund. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Dankeschön,
Shaggy.
Nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. So, jetzt tschüss und überhaupt. Tschüss.
Nee, noch ganz kurz, wer wirklich kein Helden aus der zweiten Reihe, sondern Helden aus der ersten Reihe, das seid ihr alles, liebe Hörer. Ohne euch wird es uns nicht geben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.